Die C3W widmet sich diesmal in der aktuellen Ausgabe schwerpunktmäßig dem Thema Verschwörungstheorien. Grundsätzliches erfährt man darüber gleich eingangs im Interview mit dem Literaturwissenschaftler Michael Butter. Was macht eine Verschwörungstheorie aus im Gegensatz zu einer echten Verschwörung?
Verschwörungstheorien gibt es ja, also das sagt Michael Butter auch in einem Interview, schon sehr lange und führte auch Beispiele aus dem antiken Rom und aus Griechenland an und macht den starken Unterschied eben aus, dass bei einer realen Verschwörung es sich eben auf ein sehr beschränktes Gebiet praktisch die Verschwörung bezieht und bei Verschwörungstheorien alles mit allem zusammenhängt. Und gleichzeitig auch einfach nichts im Zufall überlassen ist. Dass also nicht nur zu einem bestimmten Thema, wie jetzt beispielsweise, was auch im Interview vorkommt, im NSU-Komplex, die Theorie eine Erklärung ist, sondern immer einen praktisch gleichen Weltbild mitliefert.
Auffällig ist, dass viele Verschwörungstheorien einen antisemitischen Kern haben. Das kommt in ganz vielen Artikeln vor, weil es eben in unterschiedlichen Kontexten immer wieder eine Rolle spielt. Aber speziell einen Schwerpunkt zur Verbindung von Verschwörungstheorie und Antisemitismus gibt es im Artikel von Olaf Kistenmacher. Unter anderem erklärt er den Zusammenhang zwischen Rassismus und Antisemitismus, die ja in aktuellen Verschwörungstheorien gemeinsam sehr en vogue sind. Wo seht ihr diesen Zusammenhang und auch die jeweils spezifische Rolle von Rassismus und Antisemitismus?
Also zum einen, der Antisemitismus als Verschwörungstheorie wird dazu verwendet, Migration zu erklären oder die Gründe für Migration. Und zurzeit ist da George Soros immer so eine Figur, die als verantwortlich für Migration da geriert wird. Olaf Kistenmacher zum Beispiel, er führt das bis in den Nationalsozialismus zurück, dass Adolf Hitler schon damit argumentiert hat, dass Juden dafür zuständig sind, Migration nach Deutschland zu bringen, weil sie nämlich ihr Feindvolk, das deutsche Volk, zerstören wollen. Und das ist eben dieses Umvolkungsnarrativ, dass die Juden dafür verantwortlich sind, ihr quasi die deutsche weiße Rasse zu zerstören.
In so Verschwörungstheorien, wie er darstellt, sind die MigrantInnen zum Beispiel aus Afrika sozusagen das Instrument, die Strippenzieher dahinter, aber die eigentlich die Macht in der Hand haben, sind die Juden. Nie umgekehrt. Es gibt nicht den afrikanischen Drahtzieher. Wie lässt sich das aus den spezifischen Vorurteilsstrukturen erklären, dass es eben so ist und nicht anders?
Rassismus und Antisemitismus sind sich natürlich auch in vielen Punkten gleich, nämlich dass denen das jeweils zugeschrieben wird, zum Beispiel schwarzen Menschen, auch eine Macht zugestanden wird. Aber im Rassismus ist es eben so, dass gerade schwarzen Männern eine zum Beispiel sexuelle Überlegenheit oder physische Überlegenheit zugeschrieben wird. Bei Juden ist es allerdings eine andere Form von Macht, eine, die hinterlistig ist und unsichtbar. Und Kistenmacher argumentiert damit, dass den Juden da auch die Eigenschaften der Moderne und des Kapitalismus zugeschrieben werden.
Kathi, du hast gerade schon erwähnt, beim Thema Antisemitismus in der Verschwörungstheorie fällt einem heutzutage zwangsläufig George Soros ein, der immer wieder als der große Drahtzieher hinter der Migration angeführt wird. Jetzt ist es ja so, dass sich Soros tatsächlich zum Thema Migration öffentlich geäußert hat. Was ist nun an diesem Zusammenhang Realität, was Verschwörungstheorie?
Ja, also Verschwörungstheorie ist auf jeden Fall das, was Kathi auch gerade schon erwähnt hat, mit der Umvolkung, die ja da immer mitschwingt. Also dass Soros tatsächlich Migrationsströme finanzieren würde und damit praktisch das Abendland überrennen möchte. Also ganz zugespitzt dargestellt. Was er tatsächlich gesagt hat, was Felix Schilk auch in seinem Artikel zitiert, ist, dass er also 2016 so zum Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise eben die EU dazu aufgefordert hat, Rettungsmaßnahmen im Mittelmeer zu ergreifen und Menschenrechtsstandards einzuhalten. Aber gleichzeitig hat er auch gesagt, dass die EU ihre Grenzen schützen müsste und Anreize für Asyltourismus abbauen sollte. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass die EU nicht die Mitgliedstaaten, und da nehme ich mal an, hat er vor allen Dingen auch nach Ungarn geschaut, dazu zwingen kann, Geflüchtete aufzunehmen, wenn sie das nicht wollen. Also da wird eben seine positive Rolle gegenüber Migration auch sehr überbewertet.
Hui bono, wem nützt das? Das wird ja oft suggestiv, gerade im Kontext auch von Verschwörungstheorien gefragt. Aber diese Frage kann sinnvoll sein, man kann den Spieß auch umdrehen. Wem nützt es denn, Verschwörungstheorien gegen Soros zu verbreiten.
In Felix Schick Artikel vor allen Dingen in den rechtspopulistischen Regierungen in Osteuropa, weil sie damit eben sehr von den eigentlichen Problemen im Land ablenken können und auch Entschuldigen eben für sämtliche Probleme haben. Also dass da dann so eine Legitimation auch stattfindet, dass die ganzen Gesetze, die gegen die Central European University erlassen wurden, dass die eben mit dieser Verschwörungstheorie begründet werden konnten und dass es ansonsten wahrscheinlich einen viel größeren Aufschrei gegeben hätte, wenn man ganz gezielt Gesetze gegen eine Institution erlässt.
Felix Schilk stellt in seinem Artikel in der EZ3W über George Soros als Gegenstand von Verschwörungstheorien auch dar, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass diese Verschwörungstheorien in Osteuropa so erfolgreich sind. Was führt er denn da als Gründe an, gerade für diese Region?
Also er macht da zwei Argumente auf. Das eine ist eben, dass es aufgrund der Tatsache, dass gerade der Balkan, also vor allen Dingen die Länder Ex-Jugoslawiens und Albanien, lange auch Spielball der europäischen Großmächte waren, dass da eben so eine Tradition von tatsächlich realen Verschwörungen gibt. Also beispielsweise die serbisch-nationalistische Schwarze Hand in Bosnien, die eben auch an der Ermordung des Kronprinzen von Österreich-Ungarn beteiligt war. Also dass es da durchaus eine Tradition gibt an realen Verschwörungen, an die angeknüpft werden kann. Und sein anderes Argument ist eben, dass durch den Strukturwandel eine ähnliche Situation entsteht wie eben zu Beginn der kommunistischen Regime in Osteuropa, in denen eben eine ganz große Unsicherheit herrscht durch diesen starken Gesellschaftenwandel, wo Verschwörungstheorien eben gut geeignet sind, um Dinge zu erklären. Und auch, also er macht dann auch einen Vergleich auf zum Antisemitismus unter Stalin, wobei ich das vielleicht ein bisschen anders sehen würde als er, aber man muss ja auch nicht mit all seinen Autorinnen und Autoren übereinstimmen.
Kannst du da deine Kritik daran vielleicht noch kurz formulieren?
Also ich finde es einfach ein bisschen einfach zu sagen, dass es im Stalinismus Antisemitismus gab und jetzt auch wieder, weil das so ein bisschen, finde ich, entschuldigt, oder nicht entschuldigt, aber so ein bisschen so tut, als wäre das auch wieder ein osteuropäisches Problem und gleichzeitig ja nicht nur in postkommunistischen Staaten diese Verschwörungstheorie besonders beliebt ist. Also es macht er in seinem Artikel auch noch am Anfang auf, dass ja auch gerade in den USA diese Verschwörungstheorie wahnsinnig an Beliebtheit gewinnt. Und ein anderes Beispiel, das nicht ganz so weit östlich liegt, wäre auch die FPÖ in Österreich, die auch ganz, ganz stark darauf rekrutiert. Und da gab es ja eben keine kommunistische Vergangenheit, an die angeknüpft werden kann.
Die IC3W beschäftigt sich in einem Schwerpunkt zu einem Thema natürlich auch immer aus einer globalen Perspektive damit. So wirft zum Beispiel Felix Riedel einen Blick auf das subsaharische Afrika, wo sich Verschwörungstheorien zum Beispiel um Krankheiten wie Ebola oder Pest, aber auch um die Erklärung von Reichtum ranken. Es finden sich in diesen Verschwörungstheorien Elemente, die an reale Probleme anknüpfen. So wird Ebola als Verschwörung rassistischer Weißer zur Ausrottung der Schwarzen betrachtet oder die Helfer aus dem globalen Norden verteufelt bis hin zum Lynchmord. Das knüpft ja aber auch an reale Probleme an, also Rassismus unter Weißen oder schädliche Folgen von sogenannten Hilfsprojekten aus dem globalen Norden. Kann man hier sagen, dass wirkliche Probleme einfach in einen falschen Zusammenhang geraten sind?
Ja, das kann man auf jeden Fall behaupten oder das ist auch richtig so. Es werden verschiedene Aspekte an diesen Krankheiten und an diesen Epidemien herausgesucht und versucht zu erklären. Und dann wird es oft mit Rassismus in Zusammenhang gebracht, mit der Pharmaindustrie, die ja tatsächlich ein Interesse hat, irgendwie Medikamente oder Impfstoffe zu verkaufen und in Afrika auch eine schlimme Geschichte hinter sich hat damit, mit Kolonialismus und ja so eine Art postkoloniale Machtausübung auch in Hilfsprojekten. Und ganz oft wird es auch mit so einer Art Anti-Imperialismus in Zusammenhang gebracht, dass quasi auch das sich wehren gegen diese Hilfsprojekte, gegen die Epidemien quasi ein anti-imperialistischer Aufstand ist. Und was ich besonders interessant auch daran fand, dass sich auch Menschen aus dem Westen da einmischen und eben auch jetzt zum Beispiel Ebola als eine hochgespielte Krankheit sehen und dass die Homöopathen ohne Grenzen sich beschweren, dass sie nicht nach Liberia rein dürfen. Dabei hat zum Beispiel die liberische Regierung das auch erkannt, dass das gar keine Helfer sind und hat ihnen dann den Zutritt verwehrt. Da sieht man auch, dass das ganz vielschichtig ist, weil viele afrikanische Gesellschaften auch diese Probleme als die anerkennen, die sie sind und es eben nicht nur Aberglauben ist, der da praktiziert wird.
Felix Riedel zeigt Elemente afrikanischer Verschwörungstheorien auf, die auch in Europa auftreten oder historisch auftraten oder sogar universell sind. Könnt ihr da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen?
Es gibt einen starken Hexenglauben, der auch mit der Angst vor Ansteckung oder auch der Angst vor Vergiftung zusammenhängt, das auch mit Impfen und Heilmitteln wieder zu tun hat. Und da haben sich Menschen zum Beispiel oft gegen Impfungen gewehrt, weil sie Angst haben, dass sie dadurch verhext oder vergiftet werden. Aber tatsächlich gab es auch schon afrikanische Gesellschaften, schon Anfang des Jahrhunderts haben quasi das Prinzip der Ansteckung verstanden, haben sich aber auch gegenseitig dann angesteckt als Waffe. Und so ist es halt so um einiges komplexer, dass es eben keine Rückständigkeit ist, dieser Aberglauben, sondern auch teilweise mit einem guten Verständnis von Krankheit und Medizin zusammenhängt. Und dann fand ich es auch noch sehr schön, wie er das mit so einem mittelalterlichen europäischen Hexenglauben zusammengebracht hat, dass da ganz viele Parallelen sind und dass es vor allem auch ein Ding der Eliten war, Macht auszuüben, indem sie den Hexenglauben verstreuen.
Ja, ich finde diesen Impfaspekt da ganz spannend, also der eben auch in seinem Artikel zentral ist und immer wieder bei der Recherche zu dem Themenschwerpunkt aufgekommen ist. Also dass es wirklich so diese Impfgegnerinnenschaft so eine Einstiegsdroge in die Verschwörungstheorien praktisch ist. Also dass es oft damit anfängt, ja, man ist so einfach wirklich ein bisschen kritisch der Pharmaindustrie gegenüber, was ja jetzt nichts ist, wo wir uns dagegen wehren würden. Aber dann eben schnell an diesem Punkt ist, ja, und das ist eine ganz große Verschwörung eben und dann von Impfgegnerschaft schnell auch bei Flat Earth oder was weiß ich was landet. Also fand ich erstaunlich, wie stark da die Verbindungen teilweise sind. Das war mir vorher auch nicht so ganz klar.
Nach China schaut Alexandra Prostek, die über informelle, nicht institutionalisierte Kultur forscht, die eben aus der Bevölkerung kommt und nicht von oben sozusagen. Und sie untersucht, inwieweit das auch auf Verschwörungstheorien in China jetzt speziell zutrifft oder eben auch nicht, inwieweit die Regierung auch Interesse an Verschwörungstheorien hat, wo sie doch sonst so vieles kontrolliert. Wie ist denn ihr Ergebnis?
Genau, sie hat diese These, dass eigentlich diese informellen Erzählungen oder was die Menschen sich erzählen, auch um Ereignisse zu erklären, oft eine Gegenerzählung sind. Und gerade in China kann man sich das auch gut vorstellen, dass die Regierung ihre Narrative hat und die Bevölkerung eben ihre Gegenerzählungen dazu. Aber was sie eben beobachtet hat in ihrer Forschung auch in China, ist, dass oft diese Gegenerzählungen der Bevölkerung gar nicht zugelassen werden oder nur zugelassen werden, wenn sie für die Regierung nützlich sind, weil die Regierung da eben auch durch Spitzeltum und Überwachung eine große Kontrolle ausübt über diese Geschichten. Und da spricht sie zum Beispiel über ein Buch, das ganz klar verschwörungstheoretisch ist, das die Krankheit SARS als US-amerikanische Genwaffe erklärt und das von einem Regierungsverlag rausgebracht worden ist. Oder auch eben gab es eine Explosion von Gefahrenstoffen in Tianjin, an einem Hafen. Und da wollte die Regierung auch keine richtige Erklärung dafür liefern und hat dann auch eben zugelassen, dass solche unabhängigen Erzählungen, die meistens auch die USA als Täter haben, dass die kursieren.
Die Antwort darauf ist jetzt Huawei wahrscheinlich. Auf den Themenschwerpunkt verteilt gibt es Beispiele für verschiedene, teils besonders kuriose aktuelle Verschwörungstheorien. Welche davon haben euch denn am meisten beeindruckt?
Meine Lieblingsverschwörungstheorie im Zuge der Recherche war ja die CIA-Beyoncé-Connection. Die hat keinen eigenen Kasten im Heft bekommen, wird aber im Editorial erwähnt. Das war, glaube ich, auf Infowars, auf dieser US-Seite, wo ich da drauf gestoßen bin, dass eben das Lemonade-Album von Beyoncé von der CIA finanziert wurde, mit dem Ziel, einen Rassenkrieg und auch einen Krieg gegen Männer in den USA auszulösen. Also das fand ich einerseits sehr lustig, aber auch sehr beängstigend, wie viele Leute das offensichtlich geglaubt haben.
Ja, auch apropos Geschlechterstereotype oder auch Verschwörungen. Ich fand die Geschichte über Michelle Obama als Mann ziemlich witzig, weil da eben auch so eine Angst vor einer mächtigen Frau zum Zuge kommt und auch, dass Leute sich vielleicht wünschen, dass Barack Obama homosexuell ist oder ihm das anhängen wollen, weil sie das auch als etwas Gefährliches sehen. Ja.